Ist der Arbeitsweg für euch eigentlich eher etwas Schönes oder etwas Nerviges? Ich genieße meinen Arbeitsweg ja sehr, muss ich sagen, denn der führt mich jeden Morgen an der Elbe entlang mit einem wunderschönen Blick auf das Dresdner Panorama. Dort kann ich Gebäude sehen, wie die Dresdner Frauenkirche oder auch die Semperoper. Mein Weg führt mich aber auch noch an einem anderen Gebäude vorbei, nämlich der neuen Synagoge von Dresden. Das ist ein ziemlich moderner Bau, der 2001 eröffnet wurde. Seitdem wir die Aufnahmen zu diesem Podcast gestartet haben, nehme ich dieses Gebäude plötzlich ganz anders wahr. Ich frage mich, was eigentlich an der Stelle stand, wo heute diese neue, sehr moderne Synagoge steht und was mit der jüdischen Gemeinde passiert ist während der Zeit des Nationalsozialismus. Mit dieser Frage und der Frage, was auch mit den Dingen passiert ist, die dieser Gemeinde einmal gehört haben, wende ich mich heute an eine weitere Kollegin.
Zweites Untergeschoss.
Ein Podcast der SLUB Dresden in 3 Folgen. Hier spricht Stella Philipp mit verschiedenen Gästen über die Herkunft der Bücher an der SLUB und darüber, welche Geschichten sich dahinter verbergen. In der 3. und letzten Folge Geräuschlos? Fragezeichen, Ausrufezeichen, sprechen wir über die Rahmenbedingungen und den Nachhall der Herkunftsforschung zu Büchern.
Eine neue Podcast-Folge bedeutet für mich immer, dass ich mit einer neuen Kollegin hier im Studio sitze. Heute sitzt neben mir Olivia Kaiser. Olivia, schön, dass du da bist. Aus welchem Bereich der SLUB kommst du denn genau?
Hallo Stella, schön bei dir zu sein. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projektteam NS Raubgut an der SLUB und bin Provenienzforscherin und Bibliothekarin.
Ich habe ja gerade eben schon erzählt, dass ich jeden Morgen auf dem Arbeitsweg an der neuen Synagoge Dresdens vorbeifahre und seitdem ich diesen Podcast aufnehme, mir die Frage gestellt habe, was stand denn eigentlich da, bevor die neue Synagoge jetzt gebaut wurde? Und wie erging es vielleicht auch der jüdischen Gemeinde Dresdens während des Nationalsozialismus?
Du sprichst an neue. Also es gab auch eine alte Synagoge, die wurde im 19. Jahrhundert, 1840, gebaut. Interessanterweise auch von Gottfried Semper, den wir von der Semperoper kennen, dem berühmten Dresdner Architekten. Diese wurde aber auch zerstört im Zuge der sogenannten Novemberpogrome im Jahr 1938 durch die Nationalsozialisten.
Die Synagoge ist also kein Fall von den Gebäuden, die während der Bombardierung Dresdens zerstört wurden, sondern die wurde schon viele Jahre vorher, 1938, von den Nationalsozialisten zerstört.
Genau, ganz mutwillig und geplant. An dieser Stelle ist es auch noch wichtig zu wissen, dass im NS-Regime nicht nur Personen aus rassistischen, politischen oder sonstigen Gründen verfolgt oder ermordet wurden, sondern eben auch Institutionen von Zwangsschließungen, Liquidierungen und den Zug ihres Eigentums betroffen waren. Das heißt auch eben Vereine und auch Religionsgemeinschaften und so auch die jüdische Gemeinde Dresdens.
Im Kontext der bibliothekarischen Provenienzforschung ist hier besonders interessant, dass die jüdischen Gemeinden ja auch über Gemeindebibliotheken verfügt haben und deren Bücher nicht zerstört wurden, sondern von den Nazis groß angelegt geplündert wurden.
Was muss man sich denn da vorstellen, was für Literatur in so einer Gemeindebibliothek aufbewahrt wird?
Vor allem handelt es sich um theologische, religiöse Schriften. Das bedeutet in dem Fall der jüdischen Gemeinde sogenannte Judaika, also alle Schriften, die sich mit dem Judentum auseinandersetzen, aber auch Hebraika, Schriften in hebräischer Sprache. Genauso aber auch findet sich Alltagsliteratur in Gemeindebibliotheken.
Nun reden wir in diesem Podcast ja über die Bestände der SLUB Dresden und ihr schaut euch im Rahmen eures Provenienzforschungsprojekts an, woher diese älteren Bestände der heutigen SLUB kommen, wie die in die Bibliothek gekommen sind. Habt ihr denn im Rahmen eurer Forschungen auch Bücher und Literatur aus eben dieser Gemeindebibliothek der jüdischen Gemeinde Dresdens gefunden?
Das wäre jetzt ganz naheliegend. In der Tat, nein. Und das hat mit den Novemberpogromen von 1938 zu tun. In ganz Deutschland und auch in dem sogenannten angeschlossenen Österreich wurden in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 jüdische Häuser, jüdische Gemeinden, die Synagogen, Geschäfte geplündert und zerstört. Als judenverfolgte Personen wurden misshandelt, getötet und auch deportiert.
Warum wurde denn aber diese Literatur von den Nationalsozialisten gesammelt, wenn man gleichzeitig Synagogen und diese ganze Religionsgemeinschaft versucht hat zu zerstören? Ist das nicht ein bisschen absurd oder widerspricht sich das nicht eigentlich, diese Literatur dann aufzubewahren?
Das ist sehr verständlich, dass das absurd anmutet und in der Tat ist es das auch. Die Nazis haben die Bibliotheken der jüdischen Gemeinden, man spricht von 71 bei diesem Novemberpogrom 1938, eben gezielt geplündert, um die Literatur zu sammeln, um Forschung damit zu betreiben. Also hier bitte wirklich unter Anführungszeichen zu sehen, sogenannte Feindforschung oder auch Gegnerforschung. So wurde das benannt. Die Bücher, die geraubt wurden, sollten oder wurden nach Berlin ins Reichssicherheitshauptamt verbracht, um dann verteilt zu werden an Institute, die neu gegründet wurden, um eben das Judentum als Feind zu beforschen. Ein anderer Aspekt ist noch, wenn man jetzt daran denkt, dass in Gemeindebibliotheken ja auch wertvolle Handschriften im Bestand waren, dass die auch zum Devisenhandel herangezogen wurden, um die Kriegskasse zu füllen.
Sind denn einige dieser Bücher aus der ehemaligen Gemeindebibliothek Dresdens wieder aufgetaucht? Konnte man die irgendwo finden und zuordnen?
Ein Beispiel kann ich dir hier nennen, nämlich aus Hamburg. Am Institut für die Geschichte der deutschen Juden sind im Zuge der Provenienzforschung unseres Kollegen Jörn Kreuzers 3 Bände aufgetaucht. Man weiß, das Institut wurde 1966 gegründet und war im Bibliotheksaufbau sozusagen in diesen 60er Jahren. Und in dieser Zeit wurden diese 3 Bücher antiquarisch erworben. 2015 konnten diese 3 Bände nach Dresden restituiert werden. Besonders schön war es, dass im Rahmen eines Arbeitskreistreffens der bibliothekarischen ProvenienzforscherInnen, das an der SLUB Dresden stattgefunden hat, diese feierliche Übergabe stattfinden konnte.
Das ist interessant, dass ausgerechnet in der anderen großen Elbstadt Deutschlands, also in Hamburg, diese Bücher aus Dresden gefunden wurden. Gibt es denn irgendeine besondere Verbindung zwischen Hamburg und Dresden oder ist es mehr oder weniger Zufall, dass die Dresdner Bücher jetzt ausgerechnet in Hamburg aufgetaucht sind?
Ein Zufall ist es nicht, bedingt durch die Novemberpogrome und die Plünderung der Gemeindebibliotheken in ganz Deutschland und auch im angeschlossenen Österreich. Und ja, diese Verbindung durch die Elbe, hast du angesprochen, zu dem gibt es auch eine Städtepartnerschaft zwischen Hamburg und Dresden schon seit 1987, also auch schon zu DDR-Zeiten. Und zusätzlich sind die 2 Städte auch durch wechselseitige Raubgutfunde sogar verbunden.
Wechselseitige Raubgutfunde heißt jetzt also, dass nicht nur diese Dresdner Bücher in Hamburg aufgetaucht sind, sondern dass wir hier in der SLUB in Dresden auch Bücher aus Hamburg haben. Ist das richtig?
Das ist richtig. 2018 hat meine Kollegin Nadine Kulber 3 Bände aufgefunden, die dem Jüdischen Religionsverband Hamburg zuzuordnen sind. Der Religionsverband wurde erst 1938 sozusagen als Dachverband der jüdischen Gemeinden Hamburgs begründet und, wie wir das auch schon von der jüdischen Gemeinde Dresden kennen, im Zuge der Novemberpogrome geplündert und die Bibliotheksbestände wurden gesammelt.
Mich interessiert jetzt, wie genau die Bücher aus Hamburg nach Dresden gekommen sind. Kannst du mir etwas zu diesem, ich sag mal, Lebenslauf der Bücher erzählen? Elisabeth hat mir ja in Podcast Folge 1 erklärt, dass eine große Aufgabe eurer Arbeit ist, eine Art Biografie für diese Objekte zu erstellen.
Was wir wissen, ist, die Bücher wurden im Zuge der Novemberpogrome geplündert. Sie sollten dann nach Berlin gehen. Es gab aber dann die Idee, sie in Hamburg zu belassen und der heutigen Staats- und Universitätsbibliothek zuzuweisen. Im Zuge des Kriegsverlaufs wurden diese Bestände aber als zu wertvoll angesehen und man hat sie an vermeintlich sichere Bergungsorte verbracht. Bergungsorte sind sozusagen Schutzräume und hier kommen wir wiederum nach Sachsen. Die Bestände haben in Sachsen den Krieg unbeschadet überstanden und sollten dann auch schon 1945 nach Ende des Zweiten Weltkrieges wieder zurückgeführt werden. Aufgrund der alliierten Politik und der Besatzungspolitik war das aber nicht so einfach, sodass die Bestände eine Zeit lang noch in den Bergungsorten lagen und auch zum Teil geplündert wurden. Die drei Bände, die wir an der SLUB aufgefunden haben, wurden in den 50er Jahren einerseits als Geschenk und andererseits als antiquarische Ankäufe eingearbeitet.
Also diese Bücher, die hier dann später bei uns im Bestand der SLUB gefunden wurden, sind also schon während des Krieges nach Sachsen gekommen, in diese Bergungsorte und wurden dann später geplündert. Wie sind die denn dann aber genau in die Bibliothek bei uns eingegangen? Die sind sicherlich mit dieser Plünderung dann ja zurück in den Handel gekommen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ganz genau wissen wir es nicht. Also hier haben wir Lücken in den Lebensläufen dieser drei Bände. Was wir nachvollziehen können, ist aufgrund der Zugangsbücher, die für die Sächsische Landesbibliothek noch vorhanden sind, dass eines der Bücher als Geschenk 1955 einging. Wie die Person das Buch erworben hat davor, das ist zum Beispiel eine Lücke. Und die anderen beiden Bücher wurden antiquarisch angekauft, 1959 und 1987, also ganz unterschiedliche Zeiträume. Und was zwischen Plünderung und der Aufnahme in dem Antiquariatshandelsgeschäft passiert ist, das können wir auch nicht mehr nachvollziehen.
Diese drei Bücher aus Hamburg, sind die denn auch heute noch bei uns in der Bibliothek hier in Dresden?
Die Bücher sind nicht mehr hier in Dresden. Sie wurden restituiert an die jüdische Gemeinde Hamburg und sind aber genauer gesagt direkt an die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg übersendet worden, denn die Gemeinde hat schon seit 2012 einen Vertrag mit der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, dass ihre historischen Bestände dort zur Nutzung aufgestellt sind.
Und wie muss ich mir so eine Rückgabe von Büchern an eine Institution vorstellen? Also gab es in diesem Fall bei der Rückgabe irgendeine Art von Zeremonie oder Festlichkeit? Weil im Gegensatz zu den anderen Büchern, die wir uns in den zwei anderen Podcast-Folgen angehört haben, hängen da ja jetzt gar nicht so private Erinnerungen vielleicht dran, wie es bei einem Max Geyer zum Beispiel war.
Restitutionen an Privatpersonen sowie auch an Institutionen können ganz unterschiedlich aussehen. Und de facto war die Rückgabe an die jüdische Gemeinde Hamburg geräuschlos. Also wirklich, hier wurde ein Paket geschnürt, das wurde zur Post gebracht und nach Hamburg geschickt.
Mit der geräuschlosen Rückgabe meinst du also in diesem Sinne, dass die Restitution ohne großes Aufsehen, ohne Festlichkeiten oder weiteres stattgefunden hat?
Genau. Unsere Podcast-Folge heißt ja auch geräuschlos. Und ich muss zugeben, dass ich so ein bisschen Unbehagen mit diesem Wort habe, mit diesem Wort als Titel. Nicht ohne Grund heißt es ja auch geräuschlos, Fragezeichen, Rufzeichen. Denn einerseits ist es total in Ordnung, wenn eben so eine Restitution geräuschlos über die Bühne geht. Denn es gilt hier sehr stark auf die Wünsche einzugehen von Erben, Erbinnen oder eben in diesem Fall der jüdischen Gemeinde Hamburg von der rechtsnachfolgenden Institution. Auf unseren Arbeitsalltag als Provenienzforscher und Provenienzforscherinnen bezogen, sehe ich das Wort geräuschlos dann doch eben mit Unbehagen, denn es deutet für mich an, dass unsere Arbeit so ohne großen Impact passiert, dass sie so nebenher passiert. Und eigentlich ist Provenienzforschung eine Alltagsaufgabe. Also das Füllwort eigentlich ist hier sehr bewusst gewählt, denn als Kulturinstitutionen, Museen, Archive, Bibliotheken, wir nennen uns ja auch Gedächtnisinstitutionen, haben wir ja ganz konkrete Aufgaben, auf die Objekte, in unserem Fall die Bücher, gut aufzupassen. Und das tun wir ja auch in konservatorischer Hinsicht. Wir achten auf die Luftfeuchtigkeit in den Räumen. Und da gehört es für mich genauso dazu, dass wir die Verantwortung für die Geschichte und für die Biografie, für die Lebensläufe unserer Objekte wahrnehmen und diese ernst nehmen. Und dazu zählt eben auch die Provenienzforschung.
Nach all den Gesprächen, die ich jetzt schon hatte, frage ich mich jetzt noch mal intensiver, wie es denn eigentlich mit den politischen Dimensionen dieser Arbeit, also der Provenienzforschung, aussieht. Von Nadine hatte ich in der zweiten Podcast-Episode schon von den Washingtoner Prinzipien gehört, die aber nicht rechtlich bindend sind. Auch gibt es in Deutschland kein Restitutionsgesetz. Um dieser Frage jetzt trotzdem noch mal nachzugehen, treffe ich mich noch mit einer weiteren Person hier im Podcast-Studio. Mir gegenüber sitzt Jana Kozurek. Hallo Jana, schön, dass du da bist. Möchtest du dich gerne noch einmal vorstellen zu Beginn? Was ist deine Funktion hier in der SLUB?
Ja, hallo von mir. Meine Funktion in der SLUB ist die Leitung der Abteilung Handschriften, Alte Drucke und Landeskunde. Das mache ich jetzt seit 2016 und zwischen 2009 und 2015, beziehungsweise bevor ich diese Funktion übernommen habe, habe ich hier an der SLUB auch ein Provenienzforschungsprojekt durchgeführt, war Projektmitarbeiterin, wissenschaftliche Mitarbeiterin. Da ging es nicht um NS-Raubgut, sondern um Bodenreformbestände, die sogenannten Schlossbergungsbestände. Also auch ein Unrechtskontext, aber ein anderer. Und seit ich die Abteilungsleitung übernommen habe, finden diese Projekte eben unter meiner Leitung statt.
Was bedeutet das denn ganz konkret, so ein Projekt zu leiten? Also was für Aufgaben, für Funktionen übernimmst du? Bist du selber noch an den Provenienzrecherchen beteiligt oder wie sieht das aus?
Leider nicht. Ich habe noch so ein paar Altfälle auf dem Tisch, was Bodenreformbestände betrifft. Da bin ich auch noch ein bisschen unterwegs und halte teilweise auch noch Vorträge, aber jetzt direkt Recherchen im Rahmen des jetzigen Projektes mache ich leider nicht. Ich habe einfach wirklich eine andere Aufgabe. Das Projekt ist extrem selbstständig unterwegs. Das Projektmanagement liegt ganz klar bei den vier großartigen Teammitarbeiterinnen, die da sehr, sehr viel machen. Und meine Aufgabe verstehe ich tatsächlich als diejenige, die den Rahmen jetzt nicht setzt, aber die zumindest weiß, wo der Rahmen ist und das vermittelt, wo der Rahmen ist, immer mal versucht, den zu verschieben, wenn es notwendig ist. Und das ist manchmal notwendig, tatsächlich eben in der Rolle der Ermöglicherin auch in erster Linie und natürlich aber eben auch diejenige. Letzten Endes habe ich die Verantwortung durch, dass das Projekt funktioniert und dass es gut läuft. Was ich natürlich auch machen kann, wenn ich in meiner Funktion als Abteilungsleiterin unterwegs bin, tatsächlich Lobbyarbeit für die Provenienzforschung in der SLUB zu machen. Und das mache ich auch im Rahmen meiner Möglichkeiten definitiv und viel, weil ich eben weiß, wie schwer wir es auch natürlich haben mit dem Thema.
Nun möchte ich dir gern die eigentliche Frage stellen, wegen der wir uns heute treffen. Und zwar, gibt es denn deiner Einschätzung nach trotz der in Deutschland fehlenden rechtlichen Verpflichtungen zur Rückgabe von NS-Raubgut dennoch eine Art politischen Auftrag, den du siehst?
Ich habe keinen politischen Auftrag bekommen, aber es gibt keine rechtliche Verpflichtung, aber es gibt natürlich eine starke moralische Verpflichtung, die im Raum steht mit der Washingtoner Erklärung, den Washingtoner Prinzipien und der gemeinsamen Erklärung. Und ich habe tatsächlich auch kürzlich erst aus aktuellem Anlass nochmal recherchiert. Es gibt tatsächlich auch den Artikel 116 der sächsischen Verfassung. Den würde ich jetzt mal vorlesen. Wer im Gebiet des heutigen Freistaates Sachsen oder als Bewohner dieses Gebiets durch nationalsozialistische oder kommunistische Gewaltherrschaft wegen seiner politischen, religiösen oder weltanschaulichen Überzeugung oder wegen seiner Rasse, Abstammung oder Nationalität oder wegen seiner sozialen Stellung oder wegen seiner Behinderung oder wegen seiner gleichgeschlechtlichen Orientierung oder in anderer Weise willkürlich geschädigt wurde, hat nach Maßgabe der Gesetze Anspruch auf Wiedergutmachung. Das zielt auf eine Gesetzeslage, die wir haben. Und Artikel 117 der sächsischen Verfassung besagt auch, das Land trägt im Rahmen seiner Möglichkeiten dazu bei, die Ursachen individuellen und gesellschaftlichen Versagens in der Vergangenheit abzubauen, die Folgen verletzter Menschenwürde zu mindern und die Fähigkeit zu selbstbestimmter und eigenverantwortlicher Lebensgestaltung zu stärken. Also auch hier steckt's drin, also eine quasi doppelte moralische Verpflichtung, beziehungsweise in irgendeiner Form eben auch die Aufnahme dessen, was wir verpflichtet sind zu tun. Wir haben in unserem ersten Projekt, als es um die Schlossbergungen ging, da gab es natürlich eine gesetzliche Grundlage, das Einkommens- und Ausgleichsleistungsgesetz, nach der wir arbeiten konnten. Und ich muss ehrlich zugeben, das hat vieles einfacher gemacht, weil wir eben nicht zusätzlich noch diese Überzeugungsarbeit, wozu tun wir das, was wir tun, leisten müssen. Das ist das, was wir im NS-Kontext, was es wirklich teilweise sehr, sehr schwer macht. Nichtsdestotrotz ist der Auftrag, global Rechtssicherheit für unsere Bestände herzustellen. Und dem kommen wir nach. Und ich sehe ganz viele Aufträge tatsächlich, ganz aktuell aufgrund der politischen Situation eben auch tatsächlich die Aufgabe, historische Bildungsarbeit zu ersetzen in Zeiten, da Zeitzeugen immer weniger werden müssen. Die Objekte müssen die Bücher in unserem Falle tatsächlich die Zeitzeugen ersetzen. Und das machen wir seit geraumer Zeit und schon ziemlich gut mit unseren Ausstellungen und Vermittlungsformaten. Und das ist den Auftrag, den ich ganz deutlich sehe, aber es ist mir nie ein Papier überreicht worden mit diesem Auftrag. So ist es nicht.
Ja, in dem, was du vorgelesen hast, war ja jetzt auch von Wiedergutmachung die Rede, aber es war nicht genauer ausgeführt, wie diese Wiedergutmachung eigentlich aussehen kann. Und gerade im Falle des Nationalsozialismus sind ja die Personen, die geschädigt wurden, vielleicht auch nicht mehr anwesend, und Nachkommen sind mitunter vielleicht auch schwierig zu recherchieren, oder es gibt keine oder wie auch immer. Und ja, siehst du dann eure Aufgabe auch darin, eben andere Formen der Wiedergutmachung zu finden, abgesehen vielleicht von einer Restitution, die zuerst einmal in Betracht gezogen werden würde, wenn es da noch jemanden gibt?
Das ist eine gute Frage. Ich persönlich habe tatsächlich nämlich ein großes Problem mit dem Begriff der Wiedergutmachung, weil man kann definitiv gar kein Unrecht, was in der NS-Zeit passiert ist, wiedergutmachen wird man nie können. Aber das ist eben das, was ich meinte mit der historischen Bildungsarbeit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das, was wir machen können, ist tatsächlich auf diese Fälle des Unrechts aufmerksam zu machen, auf diese Schicksale aufmerksam zu machen. Und wie oft haben wir den Fall, dass wir niemanden mehr finden, dass wir keine Erben mehr finden. Aber den Fall gibt es ja trotzdem, und man kann die Geschichte erzählen und man findet Zuhörer für die Geschichten. Und das ist im Prinzip auch das, was in den Washingtoner Prinzipien ja steht. Das ist das, was sich hinter gerechten und fairen Lösungen verbirgt. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich das Erzählen davon, was passiert ist, weil wir haben die Geschichten recherchiert und wir haben die Aufgabe, sie zu erzählen. Die Restitution ist ganz wichtig, wo das möglich ist. Ganz wichtiger Punkt. Aber es geht halt nicht immer.
Dann hast du vorhin bei der Kurzvorstellung gesagt, dass du als Projektleiterin auch in gewisser Art und Weise für die
ja, Rahmenbedingungen vielleicht nicht zuständig bist, aber dich versuchst, für möglichst gute Rahmenbedingungen einzusetzen, damit diese Arbeit hier in der SLUB durchgeführt werden kann. Alle Kolleginnen, mit denen ich bereits gesprochen habe, haben auch erzählt, dass sie ja in diesem Projekt, also befristet angestellt sind, obwohl, das hat der Podcast auch schon gezeigt, diese Arbeit eine Art Daueraufgabe zu sein scheint. Viele Recherchen können gar nicht so schnell abgeschlossen werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch nach einigen Jahren, Jahrzehnten vielleicht noch neue Informationen hinzukommen. Warum findet diese Arbeit, Provenienzforschung, ja auch nicht nur bei uns im Haus, sondern auch in anderen Institutionen wie Museen zum Beispiel, denn so oft in Projekten, also in einem befristeten Zeitraum statt? Und warum gibt es dafür keine festen, stetigen Stellen?
Es gibt historisch einen sehr unflexiblen Stellenplan und es gibt auf der anderen Seite die Aufgabe, die digitale Transformation der Gesellschaft auf die Schiene zu bringen. Also und die digitale Transformation ist, glaube ich, wirklich in vielen Köpfen, viel zu vielen Köpfen, Entscheiderköpfen, verknüpft mit Personal für die IT. Und das ist aber viel zu kurz gedacht in meinen Augen, weil uns zum Beispiel böte uns verstetigte Provenienzforschung die Chance der Wissenschaft, ganz großartige, herausragende Daten in sensationeller Qualität zur Verfügung zu stellen für die Nachnutzung durch die Wissenschaft über Personen, über Institutionen, über Sammlungen, Sammlungsgeschichte, Provenienzmerkmale, Ereignisse etc. Ne? Ganz völlig unabhängig vom Kontext. Und ein ganz anderes Problem ist, die Provenienzforschung oder sagen wir mal die Provenienzverzeichnung gehörte eigentlich immer zu den ureigenen Aufgaben von Sammlungsinstitutionen. Das sieht man auch an historischen Katalogen. Im Prinzip beginnt ja jedes Projekt wieder bei Null, was uns alle sehr, sehr viel Geld kostet und sehr viel Zeit kostet. Und das ist natürlich schwierig, ne? Also das ist einfach auch methodisch sehr, sehr schwierig.
Gibt es denn deiner Meinung nach eigentlich nur Nachteile, die entstehen durch diese Projektstrukturen? Oder gibt es auch einzelne Punkte, wo du sagst, bei der einen Sache gibt uns das auch Vorteile oder Freiheiten oder Ähnliches?
Also rein methodisch als im Sinne des Projektmanagements, das ist natürlich ein Vorteil, weil ein Projekt hat einen Anfang und ein Ende. Allerdings lässt sich das eben in unseren Häusern schlecht abgrenzen, weil wir eben wissen, dass wir, also wir hätten mindestens noch 20 Jahre zu tun, mindestens, wenn es nicht eben eine Daueraufgabe wäre. Aber allein jetzt, was die Unrechtskontexte betrifft, hätten wir noch 20 Jahre zu tun.
Jetzt endet ja das aktuell laufende Projekt, wenn ich richtig informiert bin, im Oktober 2025. Du hast schon gesagt, dass deiner Meinung nach von den meisten Projekten die Ergebnisse nicht nachhaltig genug, ja, gesichert oder aufbereitet werden. Wie blickst du dir jetzt ganz konkret dem Projektende 2025 entgegen?
Ich hatte es kurz schon gesagt. Also wir haben durch die Vielzahl der Projekte, die wir jetzt durchgeführt haben, wir haben nachhaltige Strukturen. Wir haben aber einfach schlicht Bereiche, die wir nicht schaffen werden. Das ist logisch. Wir haben mehrere hundert Fälle, von denen wir wissen, dass es sich um NS-Raubgut handelt. Das heißt also, wir brauchen dringend ein Projekt zur Erbenermittlung. Was mir fehlt, ist so ein bisschen tatsächlich auch seitens der Politik der Wille, und wir bringen den mit, tatsächlich mal zu diskutieren, wie könnte denn ein Konzept, eine Struktur der Provenienzforschung für den Freistaat Sachsen aussehen. Deswegen bin ich da zwiegespalten. Wir brauchen Projekte, Projekte, Projekte. Optimistisch begreife ich die als Brücke, bis irgendwann mal wir tatsächlich Strukturen haben in diesem Freistaat, der, ich sagte es ja eingangs, die gesetzlichen Vorschriften hat, der sich zu den Washingtoner Prinzipien bekannt hat, zur gemeinsamen Erklärung, müsste eben einfach wirklich tatsächlich ein Konzept aufstellen, eine Struktur aufstellen. Es wäre nicht so schwer, solange die Leute noch da sind, die Fachleute, mit denen man das machen könnte.
Ja, die Leute gehen ja sonst wirklich auch woanders hin, wenn sie hier keine dauerhafte Perspektive haben.
Ja, das ist so bedauerlich, weil wir haben, wie gesagt, wir haben im Moment Wir werden gehört, also auch als LUB, auch als Freistaat. Wir stehen ja für den Freistaat, die SLUB, für die Provenienzforschung in sächsischen Bibliotheken. Und wir werden gehört, wir haben eine Stimme. Aber das geht ja nicht mehr lange gut. Das hängt ja direkt mit den Projekten zusammen. Das ist wirklich ein Problem.
Also vielen Dank, Jana, dass du heute hier warst. Ich werde jetzt wieder zurückgehen zu Olivia und mit ihr noch weiter sprechen über ihre Gedanken und Gefühle dem Projektende gegenüber. Und ja, bedanke mich einfach, dass du da warst.
Sehr gerne. Danke.
Von Jana Kocurek habe ich zur Projektstruktur der Provenienzforschung hier am Haus gehört. Jetzt sitze ich wieder mit Olivia im Studio und möchte dir, Olivia, gern die Frage stellen, was wird denn eigentlich von eurem Projekt bleiben nach dem Projektende? Was für einen Nachhall wird es geben?
Seit über 25 Jahren wird ja intensiv an Bibliotheken geforscht zu NS-verfolgungsbedingt entzogenen Buchgut. Und da hat sich, so wie hier an der SLUB, auch an den anderen Bibliotheken eben viel Wissen über den Bücherraub aufgebaut. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen im In- und Ausland arbeiten wir in Netzwerken zusammen, entwickeln Methoden weiter. Im besten Fall können wir unsere Ergebnisse publizieren auf unterschiedliche Art und Weise, sei es in Büchern, sei es in Blogposts oder eben bringen sie in Ausstellungen ein, wie auch in digitalen Ausstellungen. Dennoch ist die Gefahr groß, dass viel spezifisches Wissen zu einer Institution dann doch wiederum verloren geht, wenn ein Projekt zu Ende geht und die Projektmitarbeiter und Mitarbeiterinnen woanders hingehen.
Wenn wir jetzt an unsere eigene Institution, also die SLUB, denken, hat denn deiner Meinung nach die Provenienzforschung hier an der Bibliothek verändert?
Ich glaube, da hat sich einiges verändert in diesen letzten 15 Jahren. Nämlich vor allem, dass die Provenienzforschung in verschiedensten bibliothekarischen Arbeitsabläufen und Geschäftsgängen jetzt mitgedacht wird. Und da möchte ich gerne zwei Beispiele nennen. Zum einen, wenn ein Buch in die Restaurierungsabteilung kommt, die Kollegen und Kolleginnen sind heute aufmerksam. Ui, da ist ein Stempel auf dem Buchcover. Das darf ich jetzt nicht einfach ersetzen durch einen neuen Einband. Das muss erhalten bleiben. Oder wenn Bücher antiquarisch erworben werden mit Erscheinungsjahr vor 1945, wird heute darauf geachtet, gibt es denn hier Merkmale? Muss dieses Buch eventuell geprüft werden auf einen unrechtmäßigen Entzug in der NS-Zeit, bevor es in den Bestand eingearbeitet werden kann und den Leser und Leserinnen zur Verfügung gestellt wird?
Dann gern nochmal zurück zur Projektstruktur. Auch wenn euer Projekt dann im Oktober 2025 enden wird, werden ja eure Projekt- und Forschungsergebnisse und deren Dokumentation bleiben, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Hier möchte ich drei digitale Tools, sage ich jetzt einmal, nennen. Zum einen die Lost Art Datenbank. Das ist eine Datenbank, die vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gehostet wird. Das im Übrigen auch unser Fördergeber aktuell ist. In dieser Datenbank können alle möglichen Institutionen, aber auch Privatpersonen Fundmeldungen einpflegen, dass sie eben jenes Buch oder jenes Kunstwerk mit diesem Stempel aufgefunden haben und damit potenziellen Erben, Erbinnen ermöglichen, ein solches Werk überhaupt zu finden. Im Übrigen, die Lost Art Datenbank stellt auch eine Erfüllung eines Prinzips der Washingtoner Prinzipien dar, nämlich die Forderung, dass in den Nationalstaaten ein öffentliches Register vorhanden sein soll, das eben eine solche Suche nach gefundenen Provenienzen ermöglichen soll. Zum Zweiten die Deutsche Fotothek, die an der SLUB gehostet wird, in der wir alle unsere Provenienzmerkmale, die wir im Projekt finden, konsequent dokumentieren und damit eben auch öffentlich suchbar machen. Und zum Dritten der Bibliothekskatalog. Entgegen der klassischen Logik eines Katalogs, der ein Nachweisinstrument ist, bleiben hier auch Bücher erhalten, die wir restituieren und die eigentlich gar nicht mehr im Bestand sind. Aber die Provenienzinformationen zu diesen Büchern bleiben, wie ein digitaler Stolperstein, wenn man so will.
Diese Formulierung von dir, also der Vergleich eines Katalogeintrags mit einem digitalen Stolperstein, gefällt mir total gut. Auch unser Podcast, den wir gerade aufnehmen, ist ja im digitalen Raum, genau wie viele von euren Forschungsergebnissen im Digitalen veröffentlicht sind. Dem entgegen sind ja aber die Materialien, die ihr erforscht, analog. Die werden entweder noch weiterhin hier im Haus aufbewahrt oder wurden restituiert. In so einem Fall geht dann eben das echte, reale Buch an seine rechtmäßigen Erbinnen und Erben zurück. Habt ihr dazu eigentlich Zahlen zu den Restitutionen, damit ich mir einmal so eine Größenordnung vorstellen kann?
Ja, die kann ich dir nennen. In 36 Fällen konnte die SLUB bereits mehr als 800 Bücher, Druckschriften und auch Orthographen, wir erinnern uns an den Fall von Benno Kaufmann aus Folge 2, restituieren. Beziehungsweise eine gerechte und faire Lösung im Sinne der Washington Prinzipien finden, wie zum Beispiel den Ankauf nach der Restitution durch die SLUB. In vielen Fällen bleiben aber auch Lücken bestehen, die dann sozusagen wie Mahnmale im zweiten Untergeschoss der SLUB in den Regalen stehen. Bücher, zu denen wir keine Erben, Erbinnen finden, aber ganz genau wissen, es handelt sich um Raubgut. Denn schließlich wurden viele Familien im Nationalsozialismus komplett ausgelöscht. Und daraus folgend stellt für mich die Provenienzforschung an den Bibliotheken eine Geste der Anerkennung dieses Unrechts dar und eine bibliothekarische Antwort auf den beispiellosen Kulturgüterraub durch die Nationalsozialisten und ihre MittäterInnen. Schlussendlich schaffen wir damit einen kleinen Baustein der Erinnerung an Verfolgte und Ermordete, an die Opfer der Shoah.
Zum Ende unseres dreiteiligen Podcasts Zweites Untergeschoss haben wir uns jetzt nochmal zu viert im Studio eingefunden. Das heißt, ich sitze nicht mehr nur mit Olivia hier, sondern auch mit Elisabeth und Nadine aus den ersten zwei Podcast-Folgen, um unseren Podcast jetzt abzuschließen.
Ja, Stella, nachdem du uns jetzt drei Folgen lang Löcher in den Bauch gefragt hast, sind wir vielleicht zum Abschluss nochmal kurz dran. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, einen SLUB-Podcast zu machen?
Also zuallererst kann ich natürlich sagen, dass ich privat begeisterte Podcast-Hörerin bin. Und dann muss ich vielleicht ein bisschen darauf eingehen, was ich eigentlich beruflich an der SLUB mache, weil das wurde, glaube ich, hier noch nie thematisiert und ich gehöre nicht zu dem Provenienzforschungsteam. Stattdessen bin ich beruflich an die SLUB gekommen und arbeite hier im Bereich Wissenschaftskommunikation für die Bibliothek. Das bedeutet, ich beschäftige mich damit, wie unter anderem Podcasts, aber auch andere Medien als neue wissenschaftliche Publikationsform verwendet werden können. Das heißt einerseits auf der Produktionsseite, dass wir da als Bibliothek irgendwie unterstützen können, aber auch auf der Rezeptionsseite, dass wir eben als Bibliothek nicht nur Bücher im Bestand und in den Regalen bei uns haben, sondern auch andere moderne Medien. Und ja, in diesem Zusammenhang habe ich mich eben begonnen, intensiv mit Podcasts und der Produktion von Podcasts zu beschäftigen, denn wir nehmen ja hier in unserem SLUB-eigenen, also in dem bibliothekseigenen Studio auf, was auch den Nutzenden der Bibliothek zur Verfügung steht. Und die stellen uns natürlich oft die Frage, wie macht man eigentlich einen Podcast? Und um das in Zukunft gut beantworten zu können, ist diese Idee geboren, doch selber mal einen Bibliothekspodcast zu machen, zu produzieren.
Also ich glaube, wir drei wissen, warum wir das Thema Provenienzforschung spannend finden. Warum hast du dir genau dieses Thema rausgesucht für den Podcast?
Das ist eigentlich auch ein persönliches Interesse, würde ich mal sagen. Also ich komme auch aus den Geschichtswissenschaften. Ich habe Kunstgeschichte studiert und interessiere mich in dem Zusammenhang natürlich für die Geschichte von Kunst- und Kulturobjekten. Und als ich begonnen habe, an der SLUB zu arbeiten und eingearbeitet wurde, durfte ich natürlich auch in verschiedene Bereiche reinschnuppern oder mal reinschauen. Und da hat mich die Provenienzforschung eben besonders interessiert. In dem Zusammenhang habe ich dich, Elisabeth, kennengelernt bei einem Einführungstreffen Und da war auch direkt die Sympathie da. Und dann lag es für mich ganz nah, dass wenn ich mich mit einem Thema, ja, vielleicht für den Podcast populärwissenschaftlich beschäftigen möchte, also schon wissenschaftlich fundiert, aber gut verständlich für alle Menschen, dann soll das eben was Geschichtswissenschaftliches sein. Und da lag dann die Provenienzforschung und die Erforschung des eigenen Bibliotheksbestands ganz nah. Ich möchte trotzdem auch gern nochmal die Frage an euch richten und somit das Wort nochmal euch überlassen. Warum habt ihr denn eigentlich mitgemacht bei dem Podcast-Projekt? Was war eure Motivation? Weil, das können wir vielleicht an der Stelle sagen, das war sehr aufregend, diesen Podcast zu produzieren, aber mitunter auch sehr herausfordernd.
Vor allem, weil wir eine wunderbare Möglichkeit gesehen haben, die Provenienzforschung und unsere Recherchen, die wir in unserem Projekt durchführen, vor allem zu vermitteln und nicht nur zum Beispiel in der Fachcommunity oder so, sondern mit dem Podcast vielleicht die ein oder andere Hörerin, den einen oder anderen Hörer zu erreichen, der das Thema sonst nicht irgendwie liest oder davon hört und Interesse zu wecken, natürlich auch im besten Fall.
Ein weiterer Grund war für uns im NS Raubgut-Team hier beim Podcast mitzumachen, dass wir dieses Jahr 2025 80 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg und Ende der NS-Diktatur feiern. Und damit bietet der Podcast auch ja eine wunderbare Gelegenheit, das Thema des NS-Kulturgüterraubes und bei uns speziell des Bücherraubes aufzugreifen.
Naja, und letztlich sehen wir, glaube ich, unsere Arbeit in der Provenienzforschung auch so ein bisschen auf die, ja, als bibliothekarische Antwort auf 12 Jahre NS-Diktatur und den Zweiten Weltkrieg, die jetzt eben vorbei sind. Und wir bemühen uns, ja, geraubte Bücher zu suchen und zu finden. Sicherlich arbeiten wir damit auch ein bisschen gegen das Vergessen an, nicht nur des Nationalsozialismus, sondern vor allem, und das war uns, ist uns immer wichtig, das Vergessen von einzelnen Personen, die betroffen gewesen sind. Und obwohl wir versuchen, unsere Arbeit in der SLUB auch so geräuschlos wie möglich zu machen, sind uns Geräusche natürlich ganz wichtig, eben darauf hinzuweisen, dass die Arbeit wichtig ist, was wir tun und wie wir es tun und welche Bedeutung das hat für eine Gesellschaft und für ein Geschichtsbewusstsein und für eine Erinnerungskultur.
Und deswegen, liebe Stella, ein ganz großes Danke von uns allen dreien, dass du uns zu der Podcast-Reihe eingeladen hast.
Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Gerne. Und jetzt bleibt eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass wir hoffen, dass ihr uns gerne zugehört habt, dass ihr ein paar Dinge mitgenommen habt. In den Shownotes zu den einzelnen Folgen findet ihr noch ein paar Informationen und Verlinkungen auch zu gewissem Material, mit dem wir gearbeitet haben. Und in der Beschreibung zum Podcast ist auch eine E-Mail-Adresse hinterlegt, falls ihr uns kommentieren oder falls ihr uns kontaktieren wollt. Und ja, empfehlt uns gern weiter.
Zweites Untergeschoss ist ein Podcast der SLUB Dresden. Diese Folge wurde produziert von Olivia Kaiser und Stella Philipp. Zu Gast waren Jara Kuzurek, Elisabeth Geldmacher und Nadine Kulbe. Schnitt und Audioproduktion Niklas Wenzel, Musik Aaron Philipp und Stella Philipp, Coverfoto Micha Schmidt. Station Voice, das bin ich, Aliki Gamarasi.